Danny Santos mit Warren Zevens Carmelita, ein Lied, das hat was zu tun mit Heroin und gleich kommen wir zurück auf dieses Thema. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Frank Rieddorf von der Drogenhilfe Ulm, Alb-Donau e.V. ist unser Studiogast in der heutigen Sendung. Herzlich willkommen, lieber Frank, in unserem Radio Free FM Studio.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass es geklappt hat, dass du da bist, bei der herrlichen Wärme nichts Besseres gefunden hast, als zu uns zu kommen, ein wichtiges Thema uns zu präsentieren, uns ein bisschen Infos zu geben und vielleicht auch den Leuten, die betroffen sind von dem Thema, einen Weg aufzuzeigen, vielleicht zu euch zu kommen, je nachdem. Euch gibt es ja schon ziemlich lange, ne, als Verein.
Richtig, die Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau gibt es, jetzt sind wir im 31. Jahr. Wurden damals gegründet, weil es eben immer mehr Bedarf gab auf diesem Thema. Illegale Drogen, es gab Beratung für Alkoholiker, die gibt es nach wie vor, das machen die Kollegen von der Caritas und wir übernehmen eben seit 31 Jahren, kümmern uns um Leute, die Problematik mit illegalen Drogen haben.
Welche Drogen sind denn legal und welche sind illegal? Ich meine, grundsätzlich weiß man schon und bei Alkohol ist es so grenzwertig, da kommt es aufs Alter an. Kannst du das ein bisschen abgrenzen zunächst mal? Vielleicht führen wir es nachher wieder zusammen, weil...
Der klassische Begriff Drogen sagt im Prinzip, dass die alle illegal sind. Also unser Klientel, das zu uns kommt, konsumiert zu 99% illegalen Sachen. Das sind dann natürlich die Klassiker wie Heroin und Cannabis, ganz oben stehend, über die bekannten Kokain, Amphetamine, LSD, Ecstasy und diese ganzen Klassiker. Dann kommen so ein paar Exoten dabei. Das Einzige, was vielleicht noch so im legalen Bereich, wobei das dann auch schon der graue Bereich ist, ist Medikamente. Gibt es auch Leute mit Medikamentenproblematik, wobei die allerdings die meisten illegal konsumieren, sprich, die sind nicht vom Arzt verschrieben, sondern irgendwo auf der Szene illegal gekauft.
Was ist denn am beliebtesten hier in Ulm?
Was in Ulm am beliebtesten ist, das kann ich nicht sagen, weil wir verkaufen ja keine Drogen, sondern wir beraten Leute, die zu uns kommen. Zu uns kommen Leute, die vorwiegend Opiate konsumieren, sprich Heroin oder eben sich in der Substitution befinden, also vom Arzt ein Ersatzmedikament bekommen und Cannabis. Also da ist es ganz die alte klassische Verteilung Cannabis und Heroin auf Platz 1 und 2.
Wie groß ist denn euer Verein überhaupt, um das mal noch ein bisschen abzusticken?
Der Verein hat ungefähr 100 Mitglieder. Das sind eben die Mitglieder von dem Verein. Wir haben drei Leute, die bei uns im Vorstand arbeiten und die Festangestellten, die sich eben um die Leute mit Drogenproblematik kümmern. Das sind 8 Personen, die bei uns arbeiten.
Was ist deine konkrete Funktion?
Ich bin der Geschäftsführer. Und mache ich quasi nebenbei und berate auch ganz normal wie meine anderen Kollegen in der Beratungsstelle.
Das heißt, du bist einer der Angestellten.
Richtig.
Aber du hast natürlich auch einen, denke ich mal, pädagogischen Hintergrund.
Ich habe Diplompädagogik studiert und bin dann seit 2001 hier, habe mich hier beworben, habe zuerst in der Justizvollzugsanstalt gearbeitet, aber auch für die Drogenhilfe. Also da machen wir auch die aufsuchende Arbeit für Abhängige innerhalb der Anstalt und habe dann erst in der JVA gearbeitet und dann eben in der Beratungsstelle und in der Schwerpunktpraxis, wo wir mit Dr. Bendele zusammenarbeiten. Genau, und seit ein paar Jahren bin ich dann Geschäftsführer.
Gleich reden wir darüber, wer denn zu euch kommen kann und wie man zu euch kommt. Aber zum Thema gibt es natürlich auch tolle Musik. Du hast zum Beispiel John Lennon mitgebracht, Cold Turkey. Wie kamst du zu dem Lied oder was bedeutet es dir?
Ja, ich habe mir halt überlegt, was thematisch dazu passt. Und ich habe immer nur drogenverherrlichende Lieder gefunden. Und das Einzige, was mir spontan eingefallen ist, ist eben das Lied, das der John Lennon über seinen Drogenentzug geschrieben hat, damit man vielleicht mal als Nicht-Junkie akustisch nachvollziehen kann, wie sich so ein Entzug anfühlen kann. Darum darf er vor allem am Ende zuhören.
Das Kokain und das Heroin und andere Drogen sind heute Thema in dieser Plattform bei Radio Free FM um 16.17 Uhr. Zu Gast ist die Drogenhilfe Ulm Alb-Donau e.V. Frank Rieddorf, der Geschäftsführer, ist bei uns. Und wir fragen den Frank jetzt einfach mal, wie kann man sich denn an den Verein wenden, wenn man ein Problem hat oder wenn man jemanden kennt, von dem man meint oder weiß, dass er ein Problem hat?
Also alle Angehörigen oder Konsumenten oder Leute, die Probleme haben mit illegalen Drogen, die sollen einfach bei uns anrufen und einen Termin ausmachen. Das ist das Allereinfachste. Man kann auch einfach so vorbeikommen, aber wir arbeiten am liebsten mit festen Terminen. Da haben wir unsere Ruhe, da kann man auch dann auf die Leute eingehen. Also einfach anrufen und bei uns einen Termin ausmachen.
Wo seid ihr örtlich und wo seid ihr im Internet und wie lautet die Telefonnummer?
Also wir sind in der Rathgasse 3 in Ulm. Man findet uns, indem man passenderweise in Google ganz einfach Drogen Ulm eingibt. Da kommen wir als erster Treffer. Oder drogenhilfe-ulm-alb-donau.de. Ist ein bisschen sperrig, der Begriff. Ja, ist ein bisschen lang, aber im Internet findet man uns eben unter Drogenhilfe Ulm. Oder man ruft an, einfach in Ulm unter der 0731 926 0930 und macht einfach einen Termin aus.
Wir sagen das nachher nochmal durch, falls jemand nicht alles mitgeschrieben hat. Aber googeln ist ja immer ganz einfach. Nur ist es so, die Leute, die zu euch kommen, haben ja meistens schon so ein bisschen eine Karriere hinter sich. Gibt es da auch eine Barriere für die Leute, zu euch zu kommen? Oder wie kann man das ein bisschen erleichtern?
Das ist der ganz, ganz große Knackpunkt, diese Barriere zu knacken. Die meisten kommen nicht unbedingt ganz freiwillig am Anfang zu uns. Also unsere Kunst besteht eher darin, die Leute, die nicht freiwillig kommen, sprich, die vielleicht eine Auflage vom Gericht haben, wo die Freundin sagt, wenn du nicht dahin gehst, schmeiß ich dich raus, wo es auf der Arbeit Probleme gibt, wo Inhaftierung droht. Die kommen dann zu uns, erstmal eher fremdmotiviert. Und unsere Aufgabe ist es dann am Anfang, in den ersten Gesprächen, diese Fremdmotivation in eine Eigenmotivation umzuarbeiten, dass die Leute eben erkennen, dass sie das nicht für andere machen, sondern für sich selber.
Das sich eingestehen, denke ich, ist bei allen Abhängigkeiten ein Problem, nicht nur bei illegalen Drogen, auch bei Alkohol oder wahrscheinlich sogar beim Internet ist ja aktuell ein großes Thema so.
Richtig, also das ist egal bei welcher Abhängigkeit, wie du gesagt hast, dieses sich selber eingestehen, dass ich abhängig bin, das versuchen natürlich ganz viele möglichst lang rauszuschieben und sich einzureden, ich habe ja alles im Griff, es läuft ja alles. Deshalb dauert es auch einige Jahre in der Regel des Konsums, bis dann die Leute endlich den Weg zu uns gefunden haben.
Die Leute sind dann irgendwann bei euch. Es gibt, wie du sagtest, Einstiegsgespräche, Erstgespräche. Wie geht's denn dann weiter? Ihr müsst ja im Prinzip konkret den Leuten einen Weg zeigen und was bieten sozusagen? Was ist es denn genau, das man bei euch bekommt?
Richtig, das hängt natürlich immer ganz individuell von der einzelnen Person und von der einzelnen Problemlage ab. Deshalb machen wir eben diese Gespräche am Anfang. Dann müssen wir eben schauen, ist es jemand, der vielleicht auf Therapie vermittelt werden muss oder in eine Entgiftung, in ein Krankenhaus akut, muss man dem so helfen? Muss der eventuell aufgrund seiner Heroinabhängigkeit zu einem Arzt, um Ersatzstoff Methadon Subutex zu bekommen? Dann sind wir eben dabei behilflich. Gibt es rechtliche Fragen abzuklären? Müssen wir mit irgendwelchen Behörden Kontakt aufnehmen und ihm dabei helfen? Und dann werden wir eben in Gesprächen, in Einzelgesprächen, die regelmäßig stattfinden, den Leuten helfen. Und dann sind die bei uns manche einige Gespräche, manche einige Jahre. Das variiert, je nachdem.
Ihr habt ja Angebote auch für, sagen wir mal, die Eltern und Angehörige, auch für Schulen, für Unternehmen, für Arbeitgeber. Wenn man eure Website anschaut, da findet man diverse Stichpunkte. Wie sieht denn das aus, wenn gerade Schule oder Arbeitgeber einbezogen werden müssen? Werden die immer einbezogen?
Im Optimalfall. Also das sind zwei Ebenen. Das eine ist die reine Präventionsarbeit, die wir verrichten, eben an Schulen oder in Betrieben, dass ein Mitarbeiter von uns hingeht und Aufklärungsarbeit leistet, ja, eben Drogen vorstellt, auf die Gefahren hinweist, aber auch den Leuten, die dort arbeiten, sprich irgendwelchen Lehrern oder den Abteilungsleitern, Tipps gibt, auf was sie achten müssen, wie sie die Leute zu uns bringen können, diese Sensibilisierung.
Prävention ist ein gutes Stichwort. Wie viel Prozent eurer Arbeit macht die Prävention aus?
Kann man jetzt in Prozent messen, wir das nicht. Wir hatten jetzt im letzten Jahr, glaube ich, so um die 50 Präventionsveranstaltungen, wobei die natürlich in allen Größen sind. Manche sind einen Tag, manche sind auch nur einige Stunden. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit.
Werden diese Präventionsveranstaltungen von euch angeboten oder kann man euch da quasi buchen?
Beides. Also wir drängen uns niemandem auf. Wir haben so viele Anfragen, dass wir die eben dann nach und nach abarbeiten müssen. Aber egal, wer Interesse daran hat, seien das Firmen oder wie gesagt Schulen, die können einfach bei uns auch anrufen und sagen, hier, so und so habe ich mir das vorgestellt, wie schaut es denn aus, können wir da irgendwas machen zu diesem jedem Thema.
Euer Kernthema sind illegale Drogen, aber ihr habt ja auch die MPU-Vorbereitung im Angebot. Ich denke, da überschneidet sich's dann mit Leuten, die vielleicht nur mit Alkohol Probleme hatten. Oder wie sieht's da aus?
Die MPU-Vorbereitung, die wir machen, ist auch nur für Leute, die den Führerschein wegen illegalen Drogen verloren haben. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass viele Leute zu uns kommen, eher extern motiviert. In dem Fall wäre das jemand, hat seinen Führerschein verloren, möchte ihn gern wiederhaben. Ja, und dann steht ihm doch dummerweise die MPU im Weg. Ja, und da die meisten eben nicht wirklich wissen, was da auf sie zukommt, bieten wir ihnen an, sie darauf vorzubereiten, auf diese MPU-Prüfung, wenn es darum geht, den Führerschein verloren zu haben wegen illegalen Drogen.
Das können wir ja noch ein ganz klein wenig besser beleuchten. Welche Tipps sind denn da ungefähr notwendig? Denn diese MPU, die funktioniert ja, glaube ich, ganz anders, als die Leute sich das wahrscheinlich vorstellen. Wie müsst ihr da rangehen, damit die hinterher eine gute Chance haben, das zu bestehen?
Also, das läuft nicht wie in der Schule, dass ich sage, das ist falsch und richtig und auf diese Frage musst du das antworten. Das so leicht ist es natürlich nicht. Das ist ja immerhin eine psychologische Untersuchung. Es geht darum, die Leute zu sensibilisieren. Im ersten Schritt geht es auch darum, erstmal Klarheit zu schaffen. Was passiert da eigentlich? Was muss ich machen? Was muss ich im Vorfeld machen? Weil viele fallen schon durch, weil sie im Vorfeld gar nicht sich richtig vorbereitet haben. Die vergessen dann, Urinkontrollen zu machen oder nachzuweisen, dass sie zu uns oder zu einem Psychologen gehen müssen im Vorfeld. Das wird erstmal geklärt und dann wird ihnen klargemacht, dass es in der MPU darum geht, dieser Gutachter schaut, wie sich diese Person dort verändert hat und dass ich das dem Gutachter in einem 45-Minuten-Gespräch sozusagen klar machen muss. Das ist so der Kern der ganzen Sache.
Habt ihr Unterstützung von der Stadt Ulm oder vom Staat, vom Land Baden-Württemberg oder vom Bund?
Genau,
oder?
Wir bekommen die meisten Gelder, sind natürlich Zuweisungen vom Land. Also wir bekommen vom Land Baden-Württemberg was. Wir sind ja als psychosoziale Beratungsstelle anerkannt. Wir bekommen Geldzuwendungen von der Stadt Ulm und vom Alb-Donau-Kreis. Und wir bekommen darüber hinaus von der Justiz, von der Staatsanwaltschaft immer wieder Geldbußen zugewiesen. Also wenn einer eine Geldbuße bekommt, dann kann er die an einen gemeinnützigen Verein zahlen oder muss er die zahlen. Da sind wir einer der Profiteure davon. Und ein bisschen Geld nebenbei verdienen wir selber eben durch Präventionsveranstaltungen oder durch ambulante Therapie.
Das bedeutet, ihr habt verschiedene Quellen, um an Geld ranzukommen. Ihr müsst ja quasi dann schon auch ein bisschen aktiv sein und akquirieren, damit es läuft, weil die Mitgliedsbeiträge, die können sicherlich nicht ausreichen.
Nein, von den Mitgliedsbeiträgen können oder von Spenden, da können wir uns nicht finanzieren. Wir müssen dem Ganzen jetzt nicht so sehr hinterherlaufen, weil die Zuwendungen vom Land und von der Stadt, die sind natürlich fest, die kommen jedes Jahr gleich. Da gibt es also keine großen Überraschungen. Bei den Geldbußen müssen wir uns halt mit den Gerichten gutstellen, ja. Und Präventionsveranstaltungen, die führen wir einfach durch. Ja.
Da kann man dann ja auch Mitglied werden bei euch jederzeit. Richtig. Und man kann euch spenden, da gibt es eine Spendenbescheinigung, steuertechnisch sinnvoll.
Ganz genau, richtig. Also wir sind ein gemeinnütziger, anerkannter Verein und jeder, der uns spenden möchte, der die Sache unterstützen will, darf das sehr gerne machen. Da freuen wir uns. Wir bekommen leider sehr wenig Spenden, muss ich sagen, weil natürlich dieses Kapitel Drogenabhängigkeit ist jetzt nichts, das macht man nicht gerne publik. Man spendet lieber für kleine Kinder oder Tiere, sage ich mal, als für Drogenabhängige. Das ist, unser Image ist da leider nicht so gut, dass wir sehr viele Spenden bekommen. Deshalb freuen wir uns über jede.
James Brown hast du mitgebracht. Einen ganz kurzen Take von James Brown. Um was geht's denn da?
Ja, wir hatten ja letztes Jahr ein paar Prominente aus Ulm auserkoren, für uns ein bisschen Werbung zu machen. Da hingen ja die Plakate dort. Und in dem Zug hat auch James Brown mitgemacht. Also nee, so war es nicht ganz, sondern der James Brown hat in den 70er Jahren einfach Radio-Jingle aufgenommen, um gegen Drogen Werbung zu machen. Und der war auf irgendeinem Sampler drauf. Und der, finde ich, der passt thematisch ganz gut dazu.
Hi, this is James Brown, soul brother number one, always. Whisky ist ja eigentlich eine legale Geschichte. Trotzdem kann man mit dem Zeug sehr vieles anstellen. Die Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. kümmert sich um die illegalen Drogen. Aber Abhängigkeiten und Sucht hat ja nicht unbedingt was mit Giften zu tun. Die moderne Droge ist ja möglicherweise das Internet. Das heißt, da gibt's ja auch Junkies.
Da gibt's auch, ja, ob es da schon Junkies gibt, weiß man noch nicht. Da streiten sich die Gelehrten schon. Also diese Internet-Online-Abhängigkeit, die steckt ja quasi erst die Forschung in den Kinderschuhen. Da ist sich die Fachwelt auch noch nicht ganz einig. Es gibt wie die Sucht beginnt, ist relativ schwierig zu sagen. Irgendwann kippt das Ganze. Also man kann das sich einfach so vorstellen, am Anfang hat man es unter Kontrolle. Man hat den Alkohol unter Kontrolle oder man hat das Cannabis unter Kontrolle oder man hat irgendwas anderes unter Kontrolle und irgendwann mal kommt der Punkt, wo es wegkippt, da wird man kontrolliert. Im Nachhinein, in so einer Suchtkarriere, kann man den Punkt immer relativ gut bestimmen. Dann guckt man zurück und sagt, genau, bis dahin war das Spaß und lustig, ich habe alles machen können und irgendwann mal habe ich nur noch konsumiert, einfach einfach, weil ich das gemusst habe, weil es quasi in mir etwas war, was mich dazu gezwungen hat. Das ist dieser Wendepunkt, da beginnt dann die Sucht.
Was beginnt oder was spielt sich im Körper ab, wenn jemand dann in den Entzug reinkommt? Die Leute werden ja nervös und brauchen wieder Stoff.
Das ist dann eben diese Entgiftung. Die ganzen Drogen und der Alkohol sind ja nichts anderes als Gifte, die wir unserem Körper zufügen. Und diese Gifte müssen dann einfach wieder raus. Das ist einfach der Prozess der Entgiftung des Körpers. Und der ist natürlich bei vielen Stoffen sehr, sehr unangenehm. Bei Tabletten, bei Alkohol und bei Heroin ist es sehr unangenehm. Und das sind dann diese ganz klassischen Symptome von Kopfschmerzen bis Gelenkziehen, bis aber auch wirklich Schüttelfrost, übergeben oder halb durchdrehen.
Ehe man so eine Therapie machen kann, du hast es erwähnt, braucht man eine Entgiftung. Wie funktioniert das? Wie kommt man da rein in so eine Entgiftung und dann in die Therapie? Und was kann sein oder was liegt vor, wenn es jemand dann nicht mehr bekommt, weil es vielleicht schon zum fünften Mal war? Wie funktioniert das?
Das funktioniert wie im Reisebüro, einfach zu uns kommen und wir helfen da bei allem. Ja, also wir sind die Experten, wir wissen, wo man die Entgiftung machen kann, was es da für Kriterien gibt. Wir kennen die Therapieeinrichtungen, wir wissen, wer Kostenträger ist, wir wissen, wo man die Anträge stellen kann. Da braucht sich der Klient gar nicht drum zu kümmern, der kommt zu uns und wir sind ihm dann dabei behilflich, das ganze Programm zu durchlaufen, weil wir auch erstmal gucken müssen, ist das jetzt in dem Moment für ihn auch die geeignete Maßnahme.
Das heißt, die Entgiftung, die findet zunächst mal im ganz normalen Krankenhaus statt, nehme ich an?
Das sind schon Spezialabteilungen von den Krankenhäusern. Also man kann jetzt nicht einfach irgendwo im Krankenhaus klingeln und sagen, hallo, ich mache eine Entgiftung. Das sind schon spezielle Stationen, wo die Entgiftung durchgeführt wird.
Und wenn man das hinter sich hat, dann ist man sozusagen reif oder tauglich für eine echte Therapie.
Dann hat man die Voraussetzungen für die Therapie erfüllt und dann kann man auch auf Therapie gehen, weil vorher, solange man im Bezug ist oder Drogen konsumiert, nehmen natürlich die Therapieeinrichtungen niemand, weil man muss ja mit den Leuten auch arbeiten und einer, der noch drauf ist oder an den Entzugssymptomen leidet, der ist natürlich noch nicht fähig, eine Therapie zu machen.
Die Therapie wird dann von euch nicht angeboten, sondern quasi vermittelt. Das heißt, ihr schickt die Leute an die richtigen Einrichtungen.
Wir führen auch selber Therapie durch, natürlich im ambulanten Bereich, weil wir ja eine Beratungsstelle sind. Das heißt, da kommen dann die Leute einmal die Woche zu uns und einmal zu den Gruppenangeboten. Oder wir vermitteln die Leute in eine stationäre Einrichtung. Dort bleiben sie dann eben mehrere Monate und da sind wir dabei behilflich, die Leute dorthin zu bringen.
Wer ist denn am meisten gefährdet, in Sucht reinzukommen? Hat Migration irgendwie da ein auffälliges Verhältnis? Hat es was zu tun mit dem Elternhaus, mit der Bildung?
Kann man leider oder Gott sei Dank so überhaupt nicht sagen. Man kann rückwirkend Messungen oder Zahlen machen, dass von Hauptschulabsolventen so und so viel Prozent, von Gymnasiasten nur so und so viel Prozent. Aber die Voraussagung, wenn deine Eltern geschieden sind, wenn du aus Ostdeutschland kommst oder wenn dein Vater auch Alkoholiker war, dann musst du auch suchtabhängig werden. Das geht leider nicht. Wir beobachten natürlich schon, dass es gewisse Faktoren gibt, die das negativ beeinflussen. Aber das ist leider zu komplex, das Ganze. Auch bei Geschwistern erleben wir immer wieder, dass die im gleichen Rahmen aufwachsen. Der eine Geschwisterteil ist seit Jahren drauf konsumiert und sein Bruder hat in seinem ganzen Leben noch nie Drogen genommen. Also das ist zu komplex, um zu sagen, da gibt es die und die Voraussetzung und dann wird man automatisch drogenabhängig.
Was hat denn der Bildungsgrad für einen Einfluss oder auch später dann bei der Prognose? Sind Leute, die einen höheren Bildungsgrad haben, leichter zu therapieren oder mit mehr Erfolg zu therapieren?
Nicht zwangsläufig, weil Leute mit einem höheren Bildungsgrad haben ja auch leider die Angewohnheit, ständig Recht zu haben. Ja? Und bei der Therapie geht es ja vor allem darum, dass man auch mal zuhört und über sich selber nachdenkt. Also es ist, denke ich mal, so, dass der höhere Bildungsgrad eher damit zu tun hat, dass die Eltern sich mehr um die Kinder kümmern. Also das heißt, wenn ich eine höhere Bildung habe, automatisch habe ich in der Regel auch Eltern, die mehr für die Kinder da sind. Und deshalb habe ich da einen geringeren prozentualen Anteil. Aber die Bildung bringt einem später bei der Therapie wenig.
Ja, schade, sonst hätten wir jetzt die Botschaft rausschicken können.
Die Leute, Akademiker sollen saufen und Drogen nehmen.
Bildet euch weiter, lest ein gescheites Buch, habt ihr mehr davon. Oder, gell, Leute, versauft nicht euer ganzes Geld, kauft euch lieber ein gescheites Bier.
Ja, so läuft es, so funktioniert es leider nicht. Das ganze Problem ist etwas komplexer. Man kann es im Hinten nach immer aufrollen, aber im Vorne raus Prognosen zu geben, ist immer sehr, sehr schwierig.
Die Drogenhilfe Ulm, Alb-Donau e.V. lässt einen natürlich nicht im Stich. Und Frank Rieddorf ist zu Gast in dieser Sendung. Frank, wie ist es denn, wenn man feststellt, neben mir ist einer, der ist möglicherweise, vielleicht auch nicht, aber vielleicht eben doch süchtig, drogenabhängig, hat ein Problem. Was kann man dem Gutes tun? Also vielleicht zu euch kommen, aber vielleicht auch andere Dinge?
Also das ist natürlich ein sehr schweres Thema. Damit sind wir auch immer am Telefon und mit den Angehörigen konfrontiert. Das Hauptproblem ist immer, dass diejenigen, die zu uns kommen, eine gewisse Selbsteinsicht haben müssen. Wenn ich diese Selbsteinsicht nicht habe, kann ich leider keinem helfen. Das heißt, wenn ich sehe, mein Kumpel konsumiert und ich meine, der geht den Bach langsam runter, er selber ist aber der Meinung, das ist in Ordnung so, ich habe alles im Griff, mir gefällt es so, kann man mit ihm reden, kann man ihm seine eigene Meinung sagen, den Standpunkt darlegen, ihm sagen, du solltest meiner Meinung nach dir Hilfe holen. Das ist aber auch schon alles. Wenn er die dann ablehnt, kann man leider nichts machen. Man kann nur jemandem helfen, der das auch möchte.
Hat man eine Chance eventuell für jemanden, der schon weit heruntergekommen ist, sage ich jetzt mal, weit reingekommen ist in die Szene, ihm eine Betreuung einzurichten oder einrichten zu lassen, geht ja übers Betreuungsgericht, also Stichwort Notariat.
Richtig, das kommt bei uns auch immer wieder vor, dass wir das anregen. Da ist aber wieder genau das Gleiche. Da muss natürlich derjenige, der betroffen ist, einstimmen. Das haben wir auch immer wieder bei unseren Klienten, kommt es ab und zu mal vor, dass wir da behilflich sind dabei.
Sind die Behörden dann kooperativ oder sagen die, naja, dem müssen wir jetzt nicht einen Anwalt zur Seite stellen, kostenlos auf Staatskosten, weil oft sind die Leute, die da betroffen sind, ja gar nicht so betucht?
Das ist kein Problem, weil die meisten Behörden wissen ja, dass die Folgekosten deutlich höher sind, als wenn ich jetzt mal ein bisschen was investiere. Das hat sich soweit schon rumgesprochen, dass es also selbst, wenn man den sozialen Aspekt beiseite lässt, wenn es nur ums Finanzielle geht, das billiger ist, dem jetzt eine Soforthilfe zu geben, als ihm jahrelang im Hilfesystem zu lassen.
Ah, das klingt gut. Also doch nicht ganz so, dass man da im luftleeren Raum zwingend steht. Folgeprobleme, Folgestraftaten sind ja auch Randerscheinungen. Die Leute müssen ja irgendwie an das Zeug rankommen, müssen da möglicherweise, das weiß ich, Supermärkte ausräumen, das Zeug verkaufen, um wieder Stoff zu kaufen. Wie sieht's denn da aus? Habt ihr da auch Einblicke?
Also das sind keine Randerscheinungen, das ist, sagen wir mal, das täglich Chunky-Brot. Man wird ja schon allein, selbst wenn ich genug Geld habe und Drogen erwerbe, bin ich ja schon straffällig geworden, weil ja der Besitz und die Abgabe von Drogen verboten ist. Und ein normaler Abhängiger kann sich natürlich seine Sucht ganz selten aus seinem Job heraus finanzieren, sondern der muss Straftaten begehen. In der Regel ist es auch immer Beschaffungskriminalität, sprich er nutzt die Verbindungen, die er hat, die Connections, um dann Drogen weiter zu verkaufen, um seine Sucht damit zu finanzieren.
Eigentlich schon bedrückend, wenn man das so überlegt. Und die Gesellschaft tut sich natürlich schwer, wirklich da einzugreifen. Aber wo viel Freiheit ist, viel Irrtum. Und man kann natürlich die Sache nicht ganz vom Markt fegen. Die legalen Dinge will man ja auch gar nicht vom Markt fegen. Hat ja auch was mit Genuss zu tun. Die illegalen, wie erfolgreich ist die Polizei, hier aus Ulm die illegalen Drogen rauszuhalten?
Also ich glaube, dass die Polizei da eine sehr gute Arbeit macht. Wir arbeiten auch mit dem Rauschgiftdezernat zusammen. Wir hören auch immer von unseren Klienten, dass sehr wenig von dieser oder jener Droge gerade auf dem Markt ist. Da beschweren die sich sozusagen. Ja. Ich denke mal, es ist sehr wichtig, dass es das beides gibt. Darum arbeiten wir auch mit der Polizei zusammen, dass es diese Abschreckung gibt und diese Maßnahmen gegen dieses illegale Verhalten, aber dass es zeitgleich auch ein Hilfsangebot gibt. Also nur zu verbieten und in die Ecke zu stellen und zu bestrafen, das allein nützt nichts. Man muss den Leuten auch gleichzeitig sagen, okay, und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, etwas dagegen zu unternehmen. Da gibt es jemanden, der euch bei eurer Abhängigkeit helfen kann.
Wie sieht's aus mit Wiedereingliederung ins Berufsleben und so?
Ein ganz wichtiger Faktor, in dem Moment, wo natürlich beispielsweise das Arbeitsamt oder die Rentenversicherung, die die Therapien bezahlen, mit dabei sind, ist das natürlich das Allerwichtigste in deren Augen, weil die eben nicht diese Sachen zahlen aus Gutherzigkeit, sondern die haben wirklich ganz klar den Auftrag, die Leute wieder ins Berufsleben zurückzuführen. Und es ist auch die beste Vorsorge, denn jemand, der den ganzen Tag rumhängt und nichts zu tun hat und dem langweilig ist, ist viel, viel gefährdeter, wieder abhängig zu werden, als einer, der eine sinnvolle Beschäftigung hat und daran eben auch wieder erfährt, dass er was Sinnvolles selber leistet.
Wann ist jemand wirklich clean?
Da gibt es auch verschiedene Ansichten. Manche begrüßen einen dann mit den Worten, hallo, ich bin Alkoholiker und seit 35 Jahren clean, die dann eben nie diesen Stempel des Abhängigen verlieren, sondern nur ihre Clean-Jahre zählen. Es ist relativ schwierig zu sagen, aber ich denke mal, wenn einer über mehrere Jahre hinweg in einem stabilen Umfeld lebt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder rückfällig wird, genauso groß wie am Anfang, dass einer überhaupt in die Abhängigkeit reinrutscht.
Wie lange habt ihr Kontakt zu euren Kunden oder Klienten?
Ganz unterschiedlich. Manche sehen wir nur einmal oder wenige kurze Beratungsgespräche. Und manche kennen wir schon, ja, seit, die älteren Kollegen kennen schon manche seit 20 Jahren.
Wie ist die Tendenz in Ulm und Umgebung? Also kommen mehr Leute zu euch mit der Zeit?
Wir haben leicht steigende Klientenzahlen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren immer so ungefähr 700 Klienten pro Jahr gehabt bei uns in der Beratungsstelle. Das liegt aber eher am Angebot. Sprich, wenn wir mehr Leute haben und mehr Angebote machen, mehr Prävention, mehr Suchen, dann werden auch mehr Leute zu uns kommen. Also das hat nicht unbedingt was mit der Anzahl der Drogenabhängigen zu tun.
Wie groß ist euer Einzugsgebiet? Kommen die meisten aus Ulm oder Neu-Ulm oder Umgebung oder wie sieht das aus?
Da läuft die unbarmherzige Trennungslinie wie bei unserer Politik hier in der Region zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Ja, wir sind nur zuständig für Leute aus dem Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm.
Also der gesamte Alb-Donau-Kreis im Prinzip?
Richtig, der gesamte Alb-Donau-Kreis
und Alb-Donau. Kann man da sagen, die Städter oder die Landbevölkerung, wer ist da mehr betroffen von dem Problem?
Das kann man überhaupt nicht sagen. Das ist ähnlich wie vorhin mit den Bildungsschichten. Man kann nicht sagen, in der Stadt gibt es mehr Drogen. Es gibt schon auch Gegenden auf dem flachen Land, wo, wie würde man sagen, wo einiges geht, ja.
Wie stehst du zu Methadon?
Methadon ist eine sehr wichtige Substanz. Wir arbeiten ja auch in der Schwerpunktpraxis mit dem Dr. Bentele zusammen, wo eben Heroinabhängige, ehemals Heroinabhängige, Methadon bekommen. Und das kann ihnen helfen, in ein geregeltes Leben zurückzugehen, die Sucht erstmal zu stillen. Und während die Leute unter Methadon richtig eingestellt sind, können wir dann mit denen arbeiten. Also sehe ich das eine sehr positive Sache, wenn man es sinnvoll und richtig einsetzt.
Die Drogenhilfe e.V. hier in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis. Frank, sag doch nochmal eure Telefonnummer, eure Internetpräsenz.
Jawohl, wir sitzen in der Radgasse in Ulm unter der Telefonnummer 0731 926 0930. Im Internet einfach bei Google Drogenhilfe Ulm eingeben, kommen wir als erster Link. Da steht auch nochmal die Telefonnummer.